Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Es gibt so eine Zeitraffer-Wiederholung über Mahayana, wesentliche Mahayana-Konzepte aus dem 1. Jahrhundert bis zum 5. Jahrhundert, kann man sagen. Spielt sich alles so in Nordindien ab und in Pakistan, Afghanistan, da die Ecke. Das, was wir schon hatten, sind also die Prajnaparamita-Texte. Das ist ja bekannt und das war die Figur von Nagarjuna. Da gibt es jetzt einige Kärtchen. Einmal hatten wir das Herzsutra. Diesen Kern habe ich mal in dem Satz zusammengefasst. Avalokiteshvara meditierte über die Prajnaparamita, sah, dass alle fünf Skanda leer sind und befreite sich mit dieser Einsicht selbst. Das, was wir glauben, was unsere Persönlichkeit ausmacht, wird ja im Theravada in den fünf Skandas ausgedrückt. Im Pali-Kanon ist sozusagen der Hauptaugenmerk auf der Veränderung in jedem dieser fünf Bereiche. Das heißt, es gibt nichts, was fix ist und es gibt nichts, was wir erfahren können, was fix wäre, sondern wir können alle unsere Erfahrungen in eines dieser fünf Kategorien einordnen. Skanda der Form, Skanda der Wahrnehmung, Vedana, spontane Reaktion, darauf angenehm, unangenehm, neutral. Dann Shankara, Geistesformation, das heißt das, was sich auf Basis von Vedana dann aufbaut, Mitgefühl, Wohlwollen, Gier, Hass, was auch immer da auftaucht. Und das fünfte ist Bewusstsein, dass wir den ganzen Prozess offensichtlich wahrnehmen können. Das auch nicht wirklich Neue beim Mahayana, aber der Fokus, der darauf gelegt wird, ist so ein bisschen diese Begriffsverschiebung von dem Anatta-Begriff, also Nicht-Ich, zu dem Begriff Shunyata, und zwar leer von Ich. Das heißt also, im Theravada spricht man mehr vom Anatta und im Mahayana durch die Prajnaparamita oder der Schwerpunkt der Prajnaparamita war dann das Konzept der Leerheit oder Shunyata. Der nächste Schritt, der dann bei Nagarjuna, also demjenigen, der so die Prajnaparamita-Texte systematisiert hat, war die Unterscheidung zwischen konventioneller Wahrheit und der höchsten Wahrheit oder absoluten Wahrheit oder wie immer man es formuliert. Das ist ein wesentliches Konzept im Mahayana und auch eines, glaube ich, der Lieblingskonzepte vom Dalai Lama. Das heißt, dass man sich bewusst ist, dass jedes Phänomen, was wir wahrnehmen, immer beide Aspekte hat. Wenn wir irgendeine blöde Situation erleben, gibt es diesen Aspekt von blöde Situation, die ich erlebe, das heißt diese Spaltung in Objekt und Subjekt. Und dann gibt es gleichzeitig aber auch die Verbindung, dass diese blöde Situation, diese Spaltung nur von unserem kognitiven Apparat hergestellt wird und eigentlich ist nur ein großer Prozess ist, so könnte man das sagen. Das ist die Sichtweise der höchsten Wahrheit. Das heißt, dass es diese Trennungsphänomene, so wie wir relativ gesehen Welt wahrnehmen als getrennte Dinge, also dass es sozusagen gleichzeitig diesen anderen Aspekt hat. So müsste man formulieren. Man kann nicht sagen, dass die relative Sichtweise falsch ist, sondern es gibt zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die gleichen Phänomene. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst kommt man sehr schnell in so eine Geschichte von Entwertung. Dass wir dann unsere relative Sichtweise der Dinge entwerten und sagen, ah, das ist ja gar nicht wichtig und überhaupt. Dass man sich im gleichen Augenblick bewusst ist, dass auch alles ein Teil eines großen Prozesses ist. So würde ich das jetzt mal formulieren. Ein permanentes Fluktuieren von Daseinsmomenten, so würde es der Pali-Kanon formulieren, von sich permanent verändernden Situationen, Gefühlen, Gedanken und so. Und wenn man diesen Sichtweise des permanenten Veränderns sozusagen drauf haben, dann nehmen wir das momentane Phänomen nicht mehr ganz so todernst, weil wir wissen, es verändert sich ja wieder. Und das kann man natürlich super auf unangenehme Situationen anwenden. Also wenn die Kinder am Wochenende da sind, wissen wir, es verändert sich wieder und irgendwann sind sie wieder weg. Und dann so, aber, ja. Aber auch die guten Sachen verändern sich. Auch das muss einem klar sein, das heißt, nichts ist fix. So, dann immer noch Prajnaparamita und eigentlich auch innerhalb des Herzsutra die Gleichsetzung von relativer Sichtweise und Nirvana. Das heißt, beides sind nur Begriffe, die in der relativen Welt durchaus ihre Gültigkeit haben, aber in Wirklichkeit sind es nur Begriffe und sie sind sozusagen dadurch, dass man, wenn man sie auflöst als relative Begriffe, dann verlieren sie ihre Spaltungsphänomen. Also dann ist es, sind sie sozusagen gleichgesetzt. Das heißt, auch so wie wir jetzt wahrnehmen, Welt ist eigentlich, wenn wir es aus der richtigen Perspektive wahrnehmen, ist es schon Nirvana. Das heißt, die Prajnaparamita-Texte verweisen darauf, dass es nicht diese, dieses Bild von dem Weg gibt, wo man jetzt hier und wo man irgendwo hingelangen kann, sondern man kann in jedem Augenblick in sich ruhen und diesen Zustand des Nirvanas, das heißt frei sein von Gier, Hass und Verblendung, in jedem Moment verwirklichen. Das heißt, es ist in jedem Moment da und nicht erst 1000 Jahre später. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht von also den Prajnaparamita-Texten. Und so, und ihr seht hier auf dem Bild den John Kabat-Zinn mit seinem Lieblings-T-Shirt. Zumindest habe ich ihm das angezogen. Ich weiß gar nicht, ob er das hat. Nowhere to go, nothing to do. Das war zumindest, glaube ich, meine Erinnerung. Hat er öfter gesagt. Fand ich gut und drückt wirklich diesen Aspekt aus, dass also dieses Fokussieren auf irgendwann muss ich das erreichen oder sowas und dass man sich damit eigentlich viel Druck macht und die Grundidee eigentlich ist aber, wenn man in sich ruht, dass man schon da ist. Also es, man muss nirgends hingehen. So, also das finde ich auch eine wesentliche Aussage. Dann gehen wir weiter. Kommt also 2. Jahrhundert. Offensichtlich in dieser, also diese Sachen sind 1. Jahrhundert vor, nach unserer Zeitrechnung. Nagarjuna wird für das 2. Jahrhundert eingerechnet und im 2. Jahrhundert tauchen dann auch spezielle Texte auf und einer dieser maßgeblichen Texte, besonders auch für China und auch für Japan, ist das Vimalakirti Sutta. Und das findet ihr ja in meinem Buch. Und das handelt eigentlich von dem Laien Vimalakirti, der also alle möglichen Bodhisattvas belehrt. So, wo haben wir das? Und das war natürlich zu seiner Zeit offensichtlich ziemlich gewagt. Ich finde das jetzt gar nicht die Untergrund. 132. Das Blöde ist, ich habe meine Brille vergessen. Ich kann gar nichts vorlesen.
Ich auch.
Ihr meine mit.
Hast du so eine Vergrößerungsbrille?
Das ist ziemlich doof.
Vielleicht hilft dir ein bisschen. Mein Auge ist ein bisschen mehr. Ich glaube,
das stimmt nicht. Dann schauen wir mal, ob ich damit was anfangen kann.
Vielleicht kannst du es anfangen. Ich weiß nicht, geputzt wird es nicht sein.
Schauen wir mal. Ja, geht.
Geht es?
Ah, perfekt.
Trifft's?
Ja. Also, ihr findet hier Zugang zur Non-Dualität, das heißt, das Thema bleibt und der Text fängt halt an, wie Vimalakirti fragte die versammelten Bodhisattva, ehrwürdige Bodhisattva, bitte erklär mir, wie ihr die Lehre von der Non-Dualität versteht. Und das ist sozusagen der Kern und jeder dieser Bodhisattvas gibt da so eine Antwort und er schüttelt halt nur seinen Kopf und sagt, naja, fast. Und am Ende wird er dann gefragt, also wie geht das Ende? Also nachdem alle Bodhisattva ihre Ansichten geäußert hatten, fragten sie Manjushri nach seiner Meinung, nach dem Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Also da war offensichtlich auch der Manjushri dabei, das heißt, also ein Maha-Bodhisattva für Weisheit. Das ist derjenige mit diesem flammenden Schwert. Und Manjushri antwortet, nach meiner Meinung kann man in Bezug auf die Phänomene nichts sagen noch etwas erklären, weder etwas darstellen noch andeuten. Verstehen, dass sie jenseits von Frage und Antwort sind, ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Dann sprach Manjushri zu Vimalakirti. Jeder von uns hat nun seine Meinung dargelegt und ich möchte, dass auch Sie, ehrwürdiger Vimalakirti, uns erklären, wie ein Bodhisattva den Zugang zur Lehre der Non-Dualität verwirklichen kann. Vimalakirti sagte kein Wort und schwieg. Und das zeigt so, dass es eigentlich nicht um diese verbale Ebene geht, also Dinge erklären und so, sondern ich denke mal einfach Dinge sein oder gelassen sein. Und das verweist sozusagen wieder auf die unmittelbare eigene Erfahrung. Und auch die Erfahrung von Non-Dualität ist nicht etwas, was wir mit Hilfe von Begriffen einengen können, sondern wo man entweder man verweilt drin oder halt nicht. Und das ist so ein typisches Ding, was wir dann im Zen wieder sehr, sehr speziell wiederfinden. Das heißt, die sind ja explizit gegen alle Texte, gegen jeden Versuch rationalisieren. Und die viele Zen-Dialoge hebeln sozusagen dieses dualistische Denken, was mit Begriffen agiert, total aus. Und da liegen dann meistens auch die Pointen dieser Koans oder Zen-Geschichten. Und das ist, fängt sozusagen da wieder an. Und das Spezielle bei Vimalakirti ist, ja, dass er ein Laie ist und Bodhisattvas belehrt. Und das ist eigentlich ein No-Go. Ja, also das klassische Konstrukt innerhalb des Theravada-Buddhismus ist, dass also die Mönche die Laien belehren. Also kein Mönch würde auf die Idee kommen, dass irgendein Laie einen Mönch belehren könnte. Ja, also das ist sozusagen vollkommen undenkbar. Und das macht die Brisanz dieses Textes aus. Ja, das heißt, dass er ganz klar sagt, es geht um die innere Verwirklichung und die ist nicht abhängig von irgendwelchen Mönchs- oder Nonnenregeln. Ja, also ein ganz spannender Text in seiner Zeit. Meines Wissens hatte er in Nordindien zu dieser Zeit, also 2. Jahrhundert, nicht wirklich irgendeine Relevanz, aber er hat dann in China eine Relevanz bekommen und ja, Punkt. Also, so, das ist Vimalakirti. Und dann machen wir vielleicht noch einen Text. Was nehmen wir? Vielleicht nehmen wir das Lotus Sutra, weil auch das hat eine ähnliche Geschichte, also ist offensichtlich im 2. Jahrhundert in Nordindien entstanden, sagt man, und das beginnt so mit diesen Mahabodhisattvas, also von wo man glaubt, also eigentlich gibt es noch ein Konzept, was da vorgelagert ist, das hatten wir nämlich auch schon, das ist die Verdienstübertragung, wenn ihr euch erinnert. Erinnert sich jemand? Ich habe da auch eine Karte, aber irgendwie habe ich die nicht verteilt. Das hole ich jetzt nach. So, wenn ihr euch erinnert.
Das war die Abwicklung an dieses. Nee, kann ich mich erinnern, aber war das? Oder habe ich nur bei
der Karte? Der kommt öfter vor.
Okay, der vorhin wahrscheinlich.
Ja,
genau.
Der kommt immer wieder.
Zensurierte.
Ja. Der kommt.
Also ihr seht hier die, unsere Widmung. Und der tiefere Sinn dieser Widmung besteht ja darin, das funktioniert ja nur, wenn man, also ursprünglich, ja, bei uns funktioniert es natürlich anders, aber ursprünglich funktioniert es nur, wenn man daran glaubt, dass erstens durch die gemeinsame Meditationspraxis ein spiritueller Verdienst produziert wird, Punkt 1. Also da würde ich sagen, da kann man auf jeden Fall zustimmen, weil irgendwie verändert sich ja was bei uns, wenn wir miteinander meditieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Man könnte sagen, das ist so eine Art Verdienst. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Das heißt, diesen Verdienst kann man zum Wohle von anderen Wesen widmen. Und die Idee dahinter ist, diesen Verdienst können wir übertragen, sodass wir von unserem Verdienst etwas abgeben und wirklich einer anderen Person diesen Verdienst schenken. Und die hat dann den Vorteil. Das ist eigentlich das Konzept, was bei dieser Verdienstübertragung im Hintergrund ist. Und dann war der Schritt nur noch klein, dass es offensichtlich extrem weit entwickelte Bodhisattvas gab, also Leute, die halt schon kurz vor der Erleuchtung sind oder erleuchtet, und dass die ihre eigene Praxis zum Wohle aller Wesen gewidmet haben. Da gibt es dann meistens so ein Gelübde von diesem Mahabodhisattva. Also wir haben hier im Lotus Sutra haben wir den Avalokiteshvara, theoretisch. Na, schauen, wo der ist. Da gibt es also ein wesentliches, genau das 25. Kapitel ist es, 362, kann aber, doch, kann schon sein. Ja, also zu dieser Zeit erhob sich der Bodhisattva Akshayamati. Von seinem Sitz machte er ergeben seine rechte Schulter frei, wandte sich mit zusammengelegten Handflächen zu Buddha und sprach folgende Worte: In aller Welt, Verehrter, aus welchem Grund hat der Bodhisattva Avalokiteshvara den Namen Avalokiteshvara, das heißt der, die Rufe der Welt beachtet? Der Buddha gab dem Bodhisattva Akshayamati Auskunft, guter Sohn, wenn es unermessliche Hunderte von Tausenden von Zehntausenden Kotis von Lebewesen gibt, also bedeutet wahrscheinlich viele, die verschiedene Leiden und Schmerzen ertragen, und wenn diese von dem Bodhisattva Avalokiteshvara hören und mit ganzem Herzen dessen Namen rufen, so achtet der Bodhisattva Avalokiteshvara sofort auf ihre Rufe und Stimmen und bewirkt, dass sie alle befreit und gerettet werden. Und dann kommen so eine ganze, also in welchen Notsituationen man den anrufen kann. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Teil dieses Lotus-Sutra. Das heißt, die Geschichte, dass es da jemanden gibt, den man anrufen kann und der einem in Notzeiten hilft. So, was ich glaube ich vorhin schon gesagt habe, dass dieser Text hat in Nordindien in seiner Entstehungszeit offensichtlich wenig Relevanz gehabt und ist dann aber in China ist er total popularisiert worden und macht eigentlich haben sich dann verschiedene sogenannte reine Land Schulen begründet, die sich einerseits auf das Lotus-Sutra beziehen, als auch andererseits auf das Sukhavata-Vayu-Sutra, also das Land vom, ist es die Beschreibung von dem reinen Land von Amitabha Buddha. Und man muss wissen, Amitabha Buddha ist der Chef vom Avalokiteshvara, ja, also so, da gibt es sozusagen so eine Emanationslinie. Und zum Beispiel der Dalai Lama sagt ja auch, dass er eine Inkarnation von Avalokiteshvara ist, auf Tibetisch Chinrezig. So. Und hier in diesem Text also wird also dieses, also manche nennen es auch westliches Paradies, das Buddha Amitabha beschrieben, also mit allen möglichen tollen Sachen. Und der entscheidende Punkt ist der, dass auch Amitabha Buddha ein Gelübde abgelegt hat, also wer im zum Zeitpunkt seines Todes an ihn denkt, wird in seinem reinen Land wiedergeboren und kann dort dann toll praktizieren und unter optimalen Bedingungen zum Erwachen gelangen. Und daraus hat sich dann die ganze Nachtod-Konzepte, zum Beispiel des tibetischen Buddhismus, sind dadurch entstanden. Also da gibt es dann eigene Techniken, wo man während des Sterbeprozesses sein eigenes Bewusstsein in das reine Land von Amitabha Buddha schickt oder projiziert oder hinausschleudert. Diese Techniken heißen Poa. Also innerhalb des tibetischen Buddhismus, der ja sozusagen der indische Buddhismus bis zum 8. Jahrhundert umschließt, und auch also haben diese reinen Landschulen in China und Südostasien, also bis nach Korea und Japan, sind das eigentlich die dominanten Linien. Und hauptsächlich, zumindest in der heutigen Erscheinungsweise, hauptsächlich Laienorganisationen. Das ist auch wichtig. Ja, also da finden wir wieder die Verbindung von Vimalakirti plus diese Gedanken, also diese Ideen von diesen Maha-Bodhisattvas. Da haben wir, was haben wir denn da? Da haben wir einmal, also das Konzept der Bodhisattvas. Also auch das ist eine Erfindung, weiß ich nicht, ob das der passende Begriff ist. Also das ist sozusagen ein Konzept, was auch immer typisch für den Mahayana ist, was also auch in dieser Zeit entstanden sein muss. Also die Idee, dass man zum Wohle aller Wesen praktiziert. Das heißt, dass dieses Konzept versucht sich abzugrenzen von sehr egoistischen Praktizierenden. Und da hat man das sozusagen auf den Theravada bzw. Savastivadins, das waren also eine riesige Hinayana-Schule, und denen hat man halt unterstellt, dass denen ihr Erleuchtungsideal oder Ideal eines Heiligen, der Arahat, dass das jemand ist, der nur für sich selbst praktiziert und nur sozusagen egoistisch selbst nur erwachen möchte, damit er aus dem Kreislauf des Leidens ausgestiegen ist. Und die Diskussion ist dann halt weitergegangen, sodass man ein neues Heiligen-Ideal kreiert hat. Und das war dann der Bodhisattva. Also Bodhi ist das Erwachen und Sattva ist das Wesen, also eine Person oder ein Wesen, das erwacht ist oder zum Erwachen hinstrebt. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese Bodhisattvas nicht nur zum Wohle für einen selbst praktizieren, sondern auch zum Wohle aller Wesen. Das heißt, die sagt man, ja, also geh nicht in die absolute Erleuchtung oder Erwachen ein und verschwinden dann oder lösen sich irgendwie auf oder irgendwie so, sondern die reinkarnieren sich immer wieder, um dann einfach allen Wesen zu helfen. Und diese Idee, sich wieder zu reinkarnieren, finden wir dann also besonders im tibetischen Buddhismus wieder, wo also hoher Würdenträger gesagt wird, dass die sich also wieder reinkarnieren, also wieder Dalai Lama, wieder Panchen Lama, aber auch ganz viele, Rinpoches, die also dann in mehreren Generationen sich wieder reinkarnieren. Das Interessante ist nur, dass die nicht alle immer so gut sind wie ihre Vorgänger. Also da gibt es auch viele Blindgänger offensichtlich. Vielleicht ist da irgendwas im Prozess verloren gegangen oder so. Keine Ahnung. Aber das ist so ein bisschen die Idee mit den Bodhis.
Und obwohl ich zahlreiche Wesen befreite, ist kein einziges Wesen befreit?
Ja, das ist wieder, das ist Prajnaparamita. Ja, das heißt, ja genau. Also das bedeutet, dass ich einerseits sehr wohl alle Wesen sehe, das ist relative Sichtweise, aber eigentlich weiß ich, dass die Trennung gar nicht existiert. Das ist die absolute Sichtweise. Ja, das heißt also, man lebt in diesem Paradox, dass ich alle Wesen befreie oder versuche, so viele wie möglich. Also diese Texte übertreiben immer ein bisschen, ja, mit alle und so. Aber die Idee ist auf der relativen Ebene, dass ich da alle Wesen befreie, wissend, dass es keine Trennung gibt. Das meint diese Formulierung.
Befreiung gibt, wenn man nicht befreien.
Genau, genau. Aber da die Leute sozusagen in ihrer kleinen Welt leben, muss man was tun, damit sich ihr Horizont erweitert. Das ist die Idee. Ja, also, ja.
Der Frosch ist
ein Zückchen. Besonders mit dem Superman-Cake.
Ja, ja, ja. Ja,
das schaut so lieb aus, wo ich die Kleinen das ein Klebschen.
Er ist befreit, ja.
Und die Bodhisattva-Idee spielt natürlich im Zen dann ja gar keine Rolle.
Oh ja.
Schon.
Oh ja. Du hast im Zen, hast du. Also, ich kann das nächste Mal mitbringen. Also, im Sutrenbuch. Findet also immer das Bodhisattva-Gelübde, das liest du immer vor. Obwohl, also ich gelobe, alle Wesen zu erleuchten, obwohl es gar keine Wesen gibt. Und dann gibt es so mehrere paradoxe Formulierungen. Das hast du sozusagen immer drin. Ja. Also das ist die Grundlage von allen Mahayana-Schulen. Ja, also diese innere Haltung. Zum Wohle aller Wesen zu praktizieren. Und das ist auch für uns wichtig, ja, weil es natürlich also in diesen spirituellen Sphären und Szenen gibt es ja viele Leute, die bei denen geht es nur um sich selbst. Und das ist hier der Unterschied. Ja, das ist das Konzept, was den Unterschied macht, dass man also nicht nur für sich selbst. Wobei, also im Buddhismus natürlich so ist, man fängt erstmal bei sich selbst an. Ja, weil wenn ich blind bin, kann ich nicht andere führen. Das heißt, es gibt ja das Phänomen, Blinde führen Blinde und das führt zu nichts. Deswegen ist es im ersten Schritt natürlich wichtig, dass man selbst sich befreit, selbst erwacht, um anderen Leuten effektiv zu helfen. Aber die Idee ist, dieses um anderen Leuten zu helfen. Das ist sozusagen der nächste. So, hier habe ich noch was zum Vimalakirti-Sutra. Gut, dass ihr alle da seid. Ja. So, danke. So, also ich würde sagen, dann lassen wir das vielleicht so stehen. Also wir haben einmal die Wiederholung von den Prajnaparamita-Geschichten, dann haben wir die Perspektive der Laienpraxis und die Aufwertung der Laienpraxis, also Vimalakirti-Sutra, und dann haben wir die reine Landschulen, die sich auf das Lotus-Sutra und auf, also auf das Amitabha-Sutra beziehen. Ja, und das nächste Mal machen wir dann Huayan. Und Tathagatagarbha Sutra, also Buddha-Natur. Und dann haben wir eigentlich so diesen indischen Mahayana-Korpus, würde ich mal sagen, zumindest von den Texten, erledigt. Und dann gehen wir nach China. Dann gehen wir nach China und ähm, Ja, also dann gehen wir nach China mit Bodhidharma, schauen, was man von ihm weiß, also was er sozusagen, was seine Essenz war. Und da spiegelt sich das, müsste sich das sozusagen alles widerspiegeln. Und dann schauen wir, in welche Welt kam der Bodhidharma eigentlich. Ja, also das heißt, wie sah die chinesische Szene aus? Und dann werden wir dort uns die ähnlichen Konzepte anschauen. Und zwar ähnlich deswegen, weil ja ursprünglich die Chinesen glaubten, dass die Buddhisten sozusagen Schüler vom Laozi sind und eigentlich auch Daoisten sind. Ja, weil es offensichtlich konzeptionell so viele Ähnlichkeiten gibt. Und dann haben wir das ganze Material zusammen, um dann die einzelnen Patriarchen des Jan-Buddhismus oder des Zen-Buddhismus in China uns anzuschauen. Weil dann können wir unterscheiden, was ist indisch und was ist originär chinesisch und was ist dann sozusagen die Synthese davon. Das ist das Spannende. Und wenn wir dann noch Lust haben, können wir dann noch nach Japan rübergehen. So, haben wir noch ein bisschen Reise vor uns. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und